Hey, Leander, was für ein chaotischer Tag und ich hoffe, dass die Infos von diesem Podcast weniger chaotisch sind für die Zielgruppe, die wir heute nämlich haben. Studierende, Studentinnen, Studenten oder auch in der Schule. Es geht um, ja,
Gleichmut im Studium.
Gleichmut im
Und
Studium, ja.
auch wenn du gerade nicht studierst, dann ist es bestimmt auch spannend, weil es sich auch gut übertragen lässt und wir hier und da auch ja, Übertragungen machen auf andere Lebensbereiche. Es gibt ja öfter mal vielleicht stressige Phasen, wo man sich auf irgendwas vorbereiten muss, wo das alles auch gilt, irgendwelche Prüfungen, Zwischenqualifikationen und so weiter. Heute machen wir generell jetzt alles anders.
Anders,
Wir nehmen den
anders.
ersten Podcast auf ohne Live-Publikum auf Instagram. Wir nehmen das Intro auf, bevor wir die Folge aufgenommen
Zum
haben.
ersten
Es
Mal?
ist alles live, das heißt, wir nehmen gleich unsere Handpan
Ja.
und oder Handpans, wir sind in einem Raum, was auch nicht
Ja.
oft passiert,
Ja,
spielen
richtig.
zusammen auf den Handpans und dann geht's los inhaltlich in die Folge.
Yes, let's do this.
Viel Spaß.
Schon der erste Tipp, immer irgendwie mit dem arbeiten, was da ist. In dem Fall wenig Platz, viel Hitze und auch Improvisierfähigkeit. Ja.
Ja.
Ja, ein spannendes Thema, weil für mich ja auch schon sehr lange her, ich habe studiert vom 2000 bis 2005 Mediendesign an der FH Mainz. Also meine Erinnerungen verblassen schon allmählich.
Bei mir ist 2007, glaube ich, bis locker 2012, 2013 an der Uni Mainz Soziologie, Philosophie und BWL. Und falls du gerade diese Folge hier uns zum ersten Mal hörst, mein Name ist Leander Greitemann. Ich bin genau das, was ich studiert habe, bin auch Autor, Speaker und mache diesen wunderbaren Podcast mittlerweile seit 3 Jahren
3 Jahren, gut 3 Jahren jetzt
mit
seit.
Alexander Metzler, der
Ja.
wiederum
Ja,
alles
studiert,
Mögliche macht.
ja, Mediendesign studiert, arbeite auch immer noch im Medienbereich beim ZDF, habe eine eigene kleine Agentur für Corporate Design und bin auch Speaker und Coach in Sachen bewusster Umgang, auch gerade mit dem Thema Medien und Überforderung, Bewusstsein, Spiritualität und gesunder und bewusster Umgang mit der Welt und mit sich selbst. Das sind so meine Themen, mit denen ich mich gerne beschäftige.
Und Gleichmut, wir haben es ja also im Titel drin und ich habe im Intro ja auch gesagt, Gleichmut im Studium, wenn man jetzt keine Ahnung hat, was man mit diesem Begriff anfangen soll, dann hilft das vielleicht nicht so viel. Also Gleichmut bedeutet jetzt nicht, dass alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber so ein eleganter Umgang mit den Herausforderungen des Lebens. Ja, also was das genau bedeutet, darüber werden wir sicherlich jetzt noch ein bisschen sprechen, aber nicht so im. Ja, sich nicht unnötig schwerer zu machen durch anstrengende Gedanken, sondern bewusster eben damit umzugehen und seinen Frieden zu machen, auch wenn es mal vielleicht gerade nicht so rund und natürlich alles locker leicht fällt, auch in den Momenten, wo man vielleicht durch eine Klausur fällt, auch in den Momenten, wo was schief geht, wo was zusammenkracht, wo man sich mit wem streitet, wo man in einer Arbeitsgruppe ist, wo man sich nicht verträgt, wo man mit Leuten in einem Team zusammenarbeitet, wo vielleicht nicht alles rund läuft, da auch in seiner Mitte zu bleiben und elegant und bewusst damit umzugehen. Das bedeutet für mich Gleichmut im Leben und eben auch im Studium.
Ja, Ja, und du hast gerade gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen, das sind ja Dinge, die im Außen passieren. Und ich glaube, eins der wichtigsten Learnings in unserem Podcast ist auch das mitzunehmen, dass wir halt nur sehr, sehr, sehr begrenzten Einfluss auf das haben, was im Außen passiert. Natürlich können wir durch Vorsorge, durch achtsamen Umgang, können wir schon Dinge im Außen auf gewisse Art und Weise auf Bahn bringen, wie wir uns das vorstellen, aber wir haben nie den totalen oder in Wahrheit haben wir nur einen sehr, sehr schwindend geringen, meistens sehr viel weniger, als es uns überhaupt bewusst ist, Einfluss auf die Dinge im Außen. Aber worauf wir eben Einfluss haben, ist unsere innere Haltung zu den Dingen, die im Außen passieren. Und da ist eben Gleichmut unsere Überschrift, also in einem gleichen Mut zu bleiben, egal was für Wellen im Außen jetzt geschlagen werden. Das versuchen wir jetzt auf das Thema Studium und Studieren.
Wir
Und
versuchen das nicht nur, sondern wir machen das.
ja, ich versuche es, weil bei mir ist es ein bisschen länger her, aber mal gucken, was mir noch so einfällt.
Ja, aber
Ja.
es sind ja ganz viele Dinge, die allgemeingültig sind. Und ich muss zum Beispiel jetzt trinken, ne? Also was ja so beim Studium im Zentrum steht, sind Prüfungsleistungen, ne? Also und das, was bei vielen auch Stress
Und auch
verursacht. Übrigens,
Prüfungsangst auch, ne?
was ich noch gar nicht
Natürlich.
erwähnt habe, das ist auch eine Inspiration von einem Hörer, der gefragt hat, der gesagt hat, er studiert und hört unseren Podcast sehr gerne.
Ach,
Und
der uns überhaupt erst auf die Idee gebracht hat.
genau,
Ja,
und
liebe
ich habe
Grüße.
leider den Namen gerade nicht parat, der ist irgendwo in meinen DMs auf Instagram verschwunden, aber er hat geschrieben, er studiert und liebt unseren Podcast und hört ihn gern und ob wir nicht mal konkret eine Folge dazu machen können und genau das machen wir heute. Und klar habe ich einen Einfluss darauf, wie viel ich lerne, mit wie viel Sorgfalt ich eine Hausarbeit oder eine andere Projektarbeit mache. Da habe ich einen Einfluss drauf, auch das kann ich vielleicht nicht immer steuern, wenn ein Schicksalsschlag kommt, wenn ich einfach mich gerade nicht fokussieren kann,
Krank bin.
krank bin, was auch immer. Auch selbst da würde ich sagen, nicht hundertprozentigen Einfluss drauf, aber ich kann mit bester Intention reingehen. Aber selbst wenn ich perfekt vorbereitet bin, perfekt gelernt habe, habe ich in meinem Leben schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass ich echt schlechte Leistungen auch geschrieben habe, manchmal, obwohl ich perfekt vorbereitet war, einfach weil ich eine Info nicht hatte, weil irgendein Spezialwissen abgefragt wurde, was ich zufällig nicht gelernt hatte, wo ich oder nicht genug gelernt habe. Es hat schon mal im Geschichts-Abi angefangen und alles, was wir hier sagen, gilt ja vor allem für Abi und sowas. Also sowieso, genauso, alles, was wir jetzt mit Lernen und Prüfung zu tun hat.
Ja.
Also liebe SchülerInnen, von denen ja uns auch einige zuhören, auch die Ohren spitzen, wenn ihr mögt. Auf jeden Fall Geschichte, mündliches Abi, aber ich wollte unbedingt eine 1 vorm Komma haben in meinem Abi und wusste, mit dieser geschichtmündlichen Prüfung kann ich es echt reißen. Ich musste, glaube ich, 10 Punkte brauchte ich, dann hätte ich 1,9 gehabt und ich habe wirklich richtig gelernt. Und ich hatte vorher auch für mein schriftliches Abi und so echt gute Noten geschrieben, weil ich mich da auch gut vorbereitet habe und weil ich richtig Bock hatte. Und ich habe so viel für Geschichte gelernt. Und dann kam halt in der mündlichen Prüfung, die ging zu 80% zu einer Entscheidung, die in diesem 50 Jahreszeitraum, den ich gelernt habe, irgendwie eine Woche ausgemacht hat. So ging es irgendwie um irgendeine Entscheidung, irgendwie nochmal im Zweiten Weltkrieg, wo so eine Finte, wo Russland irgendwie den Frieden angeboten hat und dann doch nicht, ich weiß es noch nicht mal genau. Und darüber sollte ich dann drei Fragen beantworten. Ich wusste, dass das stattgefunden hat, ich konnte noch eine Sache dazu sagen, aber es hat halt nur für 7 Punkte gereicht. Andere sind mit der gleichen Prüfung durchs Abi durchgefallen, haben 0 Punkte gehabt, die genau die gleiche Prüfung hatte wie ich, ist deswegen durchs Abi gefallen, überraschenderweise. Also manchmal erwischt man einfach eine Scheißprüfung in Anführungsstrichen oder halt eine Prüfung, die man so nicht vorhergesehen hat. Und dann bringt die beste Vorbereitung der Welt nichts. Und das soll jetzt gar nicht Angst machen, sondern eher entspannen und zu einem gütigen Umgang mit sich selbst einladen, dass du immer nur dein Bestes geben kannst, was du halt gerade geben konntest. Und es bringt nichts, während der Prüfung dich zu verurteilen oder auch danach. Scheiße, hätte ich doch mal mehr, hast du nicht. Damit hängst du in der Vergangenheit. Frag dich lieber, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und sei lieb zu dir, dass du es halt einfach nicht geschafft hast. Und frag dich eher, was kann ich jetzt daraus lernen? Was möchte ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen? Oder einfach Staub abklopfen und weitermachen. Aber ich glaube, dieser harte Umgang mit sich selbst und dieses Knüpfen an, ich bin nichts wert, wenn ich keine guten Noten schreibe und ich bin nur was wert, wenn man es positiv ausdrückt, wenn ich gute Noten schreibe. Und das bringt, glaube ich, unnötigen Stress rein, den man rausnehmen kann, wenn einem bewusst ist, dass du es zu 100% sowieso nie in der Hand hast.
Ja, total. Und das Thema Tagesform haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das war bei mir auch immer sehr schwankend. Also, wo bin ich, an welchem Tag, an welchem Morgen, in welcher Phase des Tages bin ich in der Lage, meine beste Leistung zu bringen? Und wenn der Prüfungstermin halt da gerade nicht drauf fällt, dann bin ich da vielleicht auch mal müde, dann bin ich da vielleicht auch mal zerfasert, unkonzentriert oder ich habe schlecht geschlafen oder in meiner Beziehung läuft irgendwas schief, was mich total beschäftigt gerade, oder das Haustier wurde gerade eingeschläfert, oder die Eltern haben Stress miteinander und das belastet mich. Und das kann ja alles auch Einfluss auf meine Leistungsperformance haben. Und das sind auch alles Dinge, auf die wir einfach wenig bis keinen Einfluss haben. Ja. Also es wird ja auch immer gerne so dargestellt mit, ne, funktioniere wie eine Maschine, trainiere, stehe morgens auf, bereite dich vor, lerne, zack, Leistung, Leistung, Leistung. Aber selbst das, also wenn du dich damit wohlfühlst, ist es ja schön, aber selbst das ist ja auch keine Garantie dafür, dass es dann am Ende funktioniert. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht dafür plädieren, dass ihr einfach den Stift auf den Tisch legt und gar nichts mehr macht und sagt, ja, ich bin ganz entspannt, es wird schon irgendwie gehen. So funktioniert das natürlich auch nicht. Wir plädieren einfach dafür, für eine entspanntere, gütigere Haltung mit dir selbst und dem Fach, was du studieren willst oder den Prüfungen, die du gerade lernen musst. Und was ich halt früher, also ich hole mal ein bisschen aus, weil wir haben eben Studium und Abi angesprochen. Bei mir hat das ja alles viel ganz anders angefangen mit dem Hauptschulabschluss. Also ich habe ja mit dem Hauptschulabschluss, der war auch nur so lala, also der war okay, aber der war jetzt nicht besonders gut und der war jetzt auch nicht besonders schlecht. So bin ich in die Welt gestartet und ich, der Klassiker. Ich
sogar das Handy hier jetzt. Das kann auch nur passieren, wenn man nicht im Insta-Live ist, sonst ist das lautlos.
Stimmt. Ich konnte mir zu Hauptschulzeiten damals überhaupt nicht vorstellen, mal Abitur zu schreiben oder zu studieren. Das war überhaupt gar nicht Teil meines Lebensplans. Also das war auch nicht im Entferntesten meine Idee gewesen. Also ganz ehrlich, zu meinen Hauptschulzeiten waren Abiturienten und Studierende, das waren wirklich so Menschen aus einer ganz anderen Welt für mich. Mhm. Also das hat man auch schon, also wir hatten direkt nebendran ein Gymnasium und das Gymnasium war ganz modern ausgestattet. Wir durften da mal in die Physikräume reingucken, was die für krasses Equipment da hatten. Und wir in der Hauptschule, das war so ein grauer Betonbunker gewesen. Ich will da jetzt auch nicht alles schlecht machen, oder? Aber man hat schon irgendwie so gemerkt, da ist so ein bisschen Ungleichgewicht drin. Und da war der Neid immer sehr, sehr groß und damit auch gleichzeitig die Ablehnung gegenüber Abiturienten und Studierenden tatsächlich, weil es aufs eigene Selbstwertgefühl irgendwie draufgehauen hat. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Und eigentlich nur durch berufliche Unorientiertheit kann ich das nennen, weil ich nicht wusste, was ich beruflich machen sollte, bin ich dann aufgrund von meinen Noten dann auf eine weiterführende Schule gegangen, habe meinen Realschulabschluss nachgemacht, dann auf einer Schule, die mir dann auch tatsächlich Freude gemacht hat. Das war in meinem Fall damals die Gustav Stresemann Wirtschaftsschule. Die war noch auf der alten Zitadelle da oben in Mainz. Das ist sehr schön da. Da ist viel Grün drumherum. Da habe ich mich wohlgefühlt. Also durch dieses nettere Umfeld wurden auch meine Noten tatsächlich besser. Dann hieß es sogar, Alex, du hast so gute Noten jetzt. Kannst du dir vorstellen, noch Abitur nachzumachen? Und auch das habe ich nur gemacht, weil ich auch nach diesen 2 Jahren Realschule nachholen nicht wusste, was ich beruflich machen sollte. Sonst wäre ich wahrscheinlich in irgendeinem Beruf gegangen. Aber da ich immer noch orientierungslos war, habe ich gedacht, na gut, dann gewinnst du jetzt noch mal 3 Jahre durch Abitur nachmachen. Und danach wirst du ja wohl hoffentlich wissen, was du beruflich machen willst. Hab dann Abitur gemacht, es war auch ganz okay von den Noten her. Und siehe da, ich wusste immer noch nicht, was ich beruflich machen sollte. Ja, was die Lehre, die ich persönlich ein bisschen daraus gezogen habe, ist, dass man so manchmal, also manche Menschen haben ja in ihrem Leben einen ganz konkreten Plan, wo sie hinwollen. Und ich gehörte zu der Sorte, die völlig planlos waren und überhaupt keinen Plan hatten. Aber mein Leben hat sich auch auf eine gute Art und Weise trotzdem entfaltet. Ohne genau zu wissen, wo das Ziel ist, ohne genau zu wissen. Also es waren ja immer so Etappenziele. Ne? Nach der Hauptschule war dann das Etappenziel, okay, den Realschule erstmal nachmachen, um Zeit zu gewinnen. Dann Abitur nachmachen, um Zeit zu gewinnen. Und trotzdem, ja, sitzen wir ja heute hier, haben offensichtlich ein Dach über dem Kopf, haben Kleider, haben was zu essen, machen einen Podcast zusammen und haben eine gute Zeit. Also was ich unterm Strich damit sagen möchte mit dieser kleinen Geschichte, ist dieses Vertrauen ins Leben zu haben. Und das wäre ein Satz gewesen, den hätte ich gerne früher gehört, weil ich habe früher ganz viel Zweifel gehabt durch diese Orientierungslosigkeit. Ich wusste immer nur, was ich nicht machen will, aber ich wusste nie, was ich machen will. Ich habe sehr, sehr lange nichts gefunden und das hat mich sehr, sehr, sehr belastet. Und ich glaube, es war auch ein großes Mosaik, also ein großes Puzzleteil in dem Mosaik, was dann auch zu meinen Depressionen damals geführt hatte. Weil das hat schon Druck gemacht. Da kam so ein gewisser Druck vom Elternhaus, auch gerade von meinem Vater mit rein, der natürlich immer mal gefragt hat, weißt du jetzt endlich, was du machen willst? Hast du jetzt endlich eine Idee und so weiter? Der wollte natürlich Sicherheit für seinen Sohn, damit der weiß, okay, der geht seinen Weg und der wird mal Geld verdienen und alles das, wie das so war. Und das war schon auf irgendeine Art und Weise mal mehr, mal weniger belastend. Und dieses Grundvertrauen ins Leben, hätte ich das damals schon gehabt, so wie ich das heute habe, dass ich sage, ja, okay, die Dinge passieren, wie sie passieren, aber es wird sich schon irgendwie entwickeln, dieses Leben. Das nimmt ziemlich, wenn man dieses Grundvertrauen aufbauen kann, das nimmt ziemlich viel Druck einfach weg. Auch aus so Leistungssituationen und auch auf dem gesamten Lebensweg. Und dann entfaltet sich das Leben möglicherweise auf eine viel einfachere und viel leichtere Art und Weise und ist für unser Mental Health auf jeden Fall sehr, sehr viel gesünder.
Ja, total. Und das ist ja bei vielen Dingen auch im Studium, ne, wenn da der Stress hochkommt von, oh, ich muss jetzt schon wissen, was genau ich mache danach. Ich muss wissen, wofür ich das jetzt studiere. Oder auch schon bei der Studienauswahl. Ich muss einen Studiengang wählen, darf nichts Brotloses wählen. Dann sagen wir alle, da wirst du Taxifahrer, wenn du das bist, wenn du das jetzt studierst. Und da mehr Vertrauen zu haben, einfach in das, auch in dich und das Leben, dass wir von Situationen, dann gehen wir halt damit um. Die Karten werden sowieso immer ständig neu gemischt. Das ist das, was ich auch zu Beginn hatte mit dieser Illusion der Kontrolle. Selbst wenn du BWL studierst, kannst du trotzdem Taxi fahren, so, das weißt du nicht. Und dann mach doch lieber was, was sich jetzt gerade auch richtig und gut anfühlt, erstmal. Und wenn du nicht genau weißt, was richtig und gut ist, ist auch okay. Man mach einfach irgendwas erstmal. Und hab Vertrauen, dass sich das so einwickelt oder einruckelt eher, nicht einwickelt, dass du eingewickelt wirst in die warme Decke des
Entwickelt,
Lebens.
dass sich dein Leben einfach entwickelt
Ja,
auf
das,
dieser Basis.
ja, genau. Und ja, und das ist, glaube ich, schon mal eine extrem nette Grundhaltung, dass du auch gar nicht wissen kannst. Also zum Beispiel meine verhauene Geschichtsprüfung bin ich total froh, dass die so war, das im mündlichen Abi, weil dadurch mein Schnitt nicht gut war, genug war für Psychologie und dadurch habe ich Philosophie studiert und ich bin total froh, Philosophie studiert zu haben, mich Philosoph jetzt nennen zu können. Das ist ein totales Geschenk und das ist mir nur gelungen, weil ich durch diese Prüfung durchgefallen bin. Und wenn mir das bewusst wird, dass ich am Ende nie wissen kann, wofür es auch gut ist, durch was durchzufallen. Meine Partnerin, die Bella, habe ich nur kennengelernt, weil die durch eine Klausur durchgefallen ist und deswegen in meinem Wiederholertutorium war, das ich
Das
gegeben
weiß
habe.
ich ja gar nicht, die
Ja,
Story.
genau.
Ach
Sie ist
komm.
in Soziologie durch eine Klausur durchgefallen und ich habe das Tutorium da gegeben und natürlich, wie es das gehört, währenddessen war noch nichts, aber als es dann durch war, irgendwann haben wir uns dann nochmal getroffen und dann ist das so entwickelt. Das heißt, auch da. Sie hat den Partner, mit dem sie jetzt seit 12,5 Jahren zusammen ist, so schlecht kann es ja nicht sein, hat sie kennengelernt über eine verhauene Klausur im Endeffekt. Und also deswegen, du weißt nie, wofür es gut ist, deswegen können wir auch entspannen. Es ist vollkommen in Ordnung, mal Dinge zu verhauen. Und trotzdem sprechen wir gleich auch darüber, wie du die Wahrscheinlichkeit verringerst. Also es liegt nicht zu 100% in deiner Hand, aber natürlich, wie Alex schon gesagt hat, wenn du nichts lernst,
Kann ich
sind
viel
das
bei
ganz andere
rausholen?
Chancen und auch am Tag der Prüfung. Ich glaube auch, dass du auf paradoxer Weise die Wahrscheinlichkeit, dass du bestehst, erhöhst, wenn du nicht krampfhaft denkst, dass du sie bestehen musst. Ne? Also wenn du entspannter in die Prüfung reingehst und sagst so, ich gebe jetzt mein Bestes, ob ich bestehe oder nicht, kann ich nicht wissen und mein Selbstwert hängt nicht davon ab. Wirst du vermutlich besser die Prüfung schreiben, als wenn du denkst, oh Gott, das muss auf jeden Fall klappen. Wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann ist mein ganzes Leben im Eimer und das muss auf jeden Fall klappen, das darf nicht schief gehen. Da sind nicht so viele Ressourcen übrig, um dann noch eine gute Prüfung zu schreiben.
Ja, total. Und um auf das nochmal einzugehen, was du gerade gesagt hast, ich finde halt, dass das sowohl das, was du gesagt hast, dass du dann einen anderen Studiengang genommen hast aufgrund von der Notenkonstellation, das war ja nichts, was du so angestrebt hast.
Nö.
Das war ja etwas, was wir im normalen Leben erstmal als was Negatives bewerten würden, worüber wir zerknirscht sind, zerschlagen sind, vielleicht sogar ein kleines inneres Weltuntergangsszenario, weil ich habe doch darauf hingearbeitet und ich wollte doch unbedingt dahin. Und jetzt kann ich das nicht, weil die Note zu schlecht ist. Und turns out, aufgrund dessen hat sich was ganz anderes Wunderbares für dich ergeben und gleiche Story bei deiner Partnerin. Und das finde ich sind einfach wunderbare Beispiele dafür. Es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch, wenn eine Tür zugehen geht, gehen andere drei Türen auf oder wie auch immer. Mit Zitaten bin ich ja immer sehr, sehr stark auch. Und das auch. Mitnehmen diese Info und auf dieses Vertrauen ins Leben gut, ne? Also wenn, klar, man ist erstmal niedergeschlagen, wenn man eine Punktzahl da hat, die man vielleicht so nicht erwartet hätte oder die man auch so nicht gewollt hätte. Aber das war auch ein weiser Spruch meines lieben Papas, der immer gesagt hat, man weiß nie für was etwas gut ist. Und da steckt schon viel Entspannung drin in dem Satz.
Und übrigens, was auch richtig, noch eine andere witzige Geschichte in die Richtung Unternehmensführung, BWL, das Fach, das einzige, was mich im BWL eigentlich so richtig interessiert, interessiert hat, weil es da um softe Themen ging und auch das, was ich danach beruflich machen wollte, habe ich auch richtig viel gelernt. Es war ein bisschen stupides Auswendiglernen, das hat mich was geärgert. Und dann kam in der Klausur, das war damals noch der alte Prof, einfach irgendein anderes Buch rein, was die meisten gar nicht wussten, dass wir das auch lernen mussten. Und zwar ein Großteil der Klausur, die ganz, ganz viele Leute, es war, glaube ich, die schlechteste Durchschnitt seit Ewigkeiten in dieser Klausur, wo, das hat er mal in einer Prüfung gesagt, in einer Stunde gesagt, wo viele auch nicht da waren, extra, um uns reinzureiten. Und da habe ich eine 4-0, also gerade so bestanden, obwohl ich echt viel gelernt hatte, nur halt dieses eine extra Büchlein gar nicht hatte, wovon dann ganz viele Fragen kamen. Und der Gag ist, also das war wirklich meine schlechteste Note im kompletten BWL-Studium, das Fach, was mich am meisten interessiert hat. Und ich habe mich dann später im Hauptstudium für eine Tutoriumsstelle für genau das Fach beworben, nämlich für Unternehmensführung. Und auch noch bekommen. Also ich habe dann, das Bewerbungsgespräch war ziemlich witzig, weil sie meinte, ja, Herr Greitemann, das klingt ja wirklich toll und wie Sie, ne, und ich merke ja auch, Sie sind echt gut, aber die 4-0 da in Unternehmensführung, das müssen Sie mir jetzt schon mal erklären, wie das, dass Sie das Fach, ja, lassen Sie mich das erklären. Und dann war es okay und es war ein richtig cooles Tutorium, was ich auch gehalten habe. Also auch das ist möglich und auch das wieder zeigt wieder nicht in der Hand. Gleichzeitig, wir hatten einen guten Gag für das Bewerbungsgespräch und weil ich das gut erklären konnte, konnte ich sie vielleicht extra davon überzeugen, keine Ahnung. Und mit dem Nachfolger, das hat dann auch gut geklappt und dann konnte ich da Tutorien halten. Also eine weitere Geschichte, warum wir entspannen können, nachdem wir uns vorbereitet haben. Aber ich habe jetzt mal Bock, so richtig konkrete Hacks, Vorbereitung auf Prüfungssituationen, das gilt ja auch in die Vorbereitung für Vorträge, was wir viel machen,
ja.
Was ja auch ist, da musst du in einem Moment richtig abliefern.
Mhm.
Da wirst du, ist ja wie eine mündliche, natürlich, du weißt, es kommen jetzt nicht unbedingt Fragen, aber auch die können kommen.
Die können kommen, ja.
Du hast noch mehr in der Hand, würde ich jetzt sagen, wenn du einen Vortrag vorbereitest, bei der Prüfung weißt du nicht genau, was drankommt.
Bei dem Vortrag solltest du ungefähr wissen, was
drankommt. Nee, genau, weil du es ja selber hältst. Aber auch so Vorstellungsgespräch oder sowas, da gilt ja genau das.
Ja.
Wie bereitest du dich vor und wie nimmst du auch Teil, und ich mache vielleicht erstmal den ersten Teil, bevor wir vielleicht auf die Performance-Situation kommen. Ich wollte nämlich genau das Tutorium, wo ich dann auch die Bella kennengelernt habe, da hatte ich richtig Bock, da habe ich am Anfang des, ich hatte irgendwie schon zwei gute Noten für die Zwischenprüfungsnote und habe gedacht, ich hätte richtig Bock, mal eine 1-0 zu schreiben jetzt in diesem Fach. Was muss ich tun, um eine 1-0 zu schreiben? Und habe dann wirklich mal für eine Vorlesung, was ich bis dahin nie gemacht habe, den Stoff vorbereitet. Ne, es war klar, was kommt dran, habe dann schon geguckt, ah, was kommt denn so grob dran, mich schon mal ein bisschen eingelesen, war bei jeder Vorlesung. Die Vorlesung hat viel mehr Bock gemacht, weil ich schon so halbwegs im Thema drin war. Ich konnte komplett folgen, meinte, ah, okay, so ist das gemeint. Ich fand es so gut, dann die Vorlesung auf einmal. Dann habe ich es nachbereitet, nochmal das angepasst. Also ich habe so richtig das gemacht, was man vorbildmäßig eigentlich machen sollte, Vorlesung vorbereiten und nachbereiten. Und es hat so viel mehr Bock gemacht. Und das war eine der unterhaltsamsten Vorlesungen. Ich habe dann die 1-0 geschrieben auch noch. Und ich habe die Tutoriumsstelle bekommen, wo ich dann Bella kennengelernt habe. Und über Jahre lang die Möglichkeit gehabt, vor Menschen zu sprechen, was später auch mein Job geworden ist. Das ist keine Garantie, das haben wir schon gesagt. Ich hätte auch eine schlechtere Note schreiben können. Aber wenn ich natürlich schon früh anfange und nicht auf den letzten Drücker, mich vor allem schaffe, für die Themen zu begeistern. Und je mehr, und das hat meine Mama mir schon in der Schule gesagt, Leander, mach doch mehr mit, dann macht das auch mehr Spaß. Mhm. Und so dumm, wie das klingt und wie sehr mich meine Mom damit genervt hat, aber ich habe es dann trotzdem in der Schule auch schon immer mal gemacht und gemerkt, sie hat recht. Wenn ich irgendwie die ganze Zeit nur abwesend irgendwie aus dem Fenster gucke, geht die Zeit viel langsamer rum, als wenn ich folgen kann, als wenn ich inhaltlich dabei bin, Fragen stelle, mich melde. Und das, wenn wann immer du die Möglichkeit hast, dich auch zu beteiligen, auch in der Vorlesung mal eine Frage zu stellen, auf Sachen zu antworten, vorzubereiten, voll im Stoff zu sein, klingt jetzt sehr strebermäßig, kann aber richtig Bock machen, weil du dann halt voll drin bist im Thema und es macht so viel mehr Bock, gut zu sein in etwas, zumindest für die meisten von uns, als immer so hinterher zu kommen und sagen, hä, was, wie ist das denn gemeint, verstehe ich nicht, voll schwer. Also nach all dem Let It Be und Laissez-faire mäßigem Intro, der es ja gar nicht so gemeint war, jetzt der knallharte Tipp, ackern, 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 rein, also weil es Bock macht. Nicht aus einem Pflichtbewusstsein raus.
Also zwei Gedanken dazu. Ich gehörte früher immer zu der Fraktion, die eher so ein bisschen cool sein wollte und er so ein bisschen blockiert hat, also gerade zu meiner Hauptschulzeit. Ne? Ich habe mich da nicht besonders super wohl gefühlt und es war immer cool, das auch so ein bisschen zu boykottieren und auch die Lehrer zu boykottieren und eher so, wie du gerade sagst, provokativ aus dem Fenster zu gucken und zu zeigen, dass ich das alles irgendwie richtig scheiße finde, was da gerade passiert. Mein Problem war, ich habe auch richtig viel Scheiße gefunden. Also ich habe mich für wenig begeistern können tatsächlich. Also Erdkunde fand ich interessant, Sport fand ich interessant. Biologie ging so, alles, was mit Physik, Chemie, Mathematik zu tun hat, war für mich ein absolutes rotes Tuch. Und da war es tatsächlich so, dass mir auch Lernen wenig geholfen hat. Also mir hat wirklich, ich hab teilweise für Mathearbeiten hart gelernt, auch mit anderen zusammen, aber ich hatte dieses logische Denken, dieses. Und mir hat eine ganz wichtige Einsicht für Mathematik gefehlt, weil ich mich immer gefragt habe, warum sollst du das denn lernen? Es gibt doch den Taschenrechner. Also damals gab es sowas wie das Internet und iPhones oder Smartphones noch nicht. Aber es gab schon den Taschenrechner. Also warum muss man sowas überhaupt im Kopf machen? Und irgendwann fiel mal der Satz, ja, Mathematik schult einfach auch dein logisches Denken. Hätte man mir diesen Satz mal früher gesagt, also daraus habe ich halt sowas, also einen praktischen Nutzen für mein Leben generieren können, der mir vorher völlig abstrakt war. Weil wenn du ins unendliche rotierende Rotationskörper um die X-Achse berechnen sollst, dann fragst du dich halt, wo du das im praktischen Leben jemals mal einsetzen sollst. Natürlich niemals, aber es schult natürlich deine Fähigkeit, logische Zusammenhänge oder auch so Variablen zu eliminieren oder sowas. Das ist ja tatsächlich was, das kannst du ja aufs praktische Leben manchmal auch übertragen. Du hast einen Grundstock an Informationen, aber irgendeine Information fehlt dir. Wie kannst du entweder mit dieser fehlenden Information arbeiten oder diese fehlende Information enthüllen sozusagen? Aber da mir niemals ein Mathelehrer diese Brücke gebaut hat ins praktische Leben, fand ich das alles immer komplett nutzlos und einfach nur eine Quälerei. Und das ist eine sehr, ich finde es nachvollziehbar und verständlich, selbst heute noch aus meiner Sicht, dass ich so gefühlt habe damals. Aber es ist natürlich eine sehr destruktive Haltung und du tust dir damit selbst halt überhaupt gar keinen Gefallen, weil das, was schwierig ist, wird nur noch immer schwieriger durch diese Haltung. Und dadurch, dass ich da so wenig eingetaucht bin und so wenig Brücken in meinem Kopf geschlagen habe, hat dann auch eine bessere Vorbereitung. Also es war dann auch immer nur Lernen für die Prüfung oder für die Arbeit. Also da habe ich dann irgendwann angefangen, dann intensiv, aber ich habe das nie wirklich so begriffen. Ich habe dann halt Formeln angewandt, aber ich habe nie verstanden, warum mache ich das denn alles? Das heißt, mir hat da komplett die Freude gefehlt und dann wird halt alles so schwer und dann gehst du in so einen Widerstand und etwas Kompliziertes dann noch mit Widerstand begegnen zu wollen, ist halt kein gutes Erfolgsrezept. Ja.
Total. Und ich finde, da ja, kommen so viele spannende Sachen, die du reinbringst. So die, es muss auch nicht immer alles Sinn ergeben. Es muss auch nicht alles immer anwendbar. Der Fakt ist, das steht jetzt auf dem Lehrplan. Und wenn entweder du willst das Studium beenden oder halt nicht. Und wenn du es halt beenden willst, dann better learn. So, ne? Also auch im BWL, was ich da gelernt habe, externes, internes Rechnungswesen und so. Das war mir auch komplett klar, dass ich das in meinem Leben höchstwahrscheinlich nie brauchen werde. Aber ich habe dann halt geguckt, mich fürs Lernen zu begeistern. Und ich glaube, das ist halt so die
Sehr schöne
Grundhaltung,
Fähigkeit, ja.
die du auch so genannt hast, einfach zu sagen, ist doch einfach cool, die Welt zu verstehen, Sachen, ob du das gebrauchen kannst oder nicht. Der Grund, warum du das gebrauchen kannst, ist, weil du eine Prüfung schreibst, ne? Und ich glaube, dass so Überzeugungen auch übers Lernen, wie ich kann nicht lernen oder lernen ist doof oder ich will was anderes,
Aber das fällt mir schwer zu
wie
lernen.
stark das im auch mit Mathe hatte ich das Gleiche. Es war einfach cool, in Mathe schlecht zu sein oder Mathe doof zu finden. So, oh ja, Mathe findet niemand cool. Nur doofe Leute und uncoole Leute fanden Mathe gut. Und wenn, klar, wenn du mit dieser Überzeugung durch die Gegend läufst, ist selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn es irgendwie cool ist, Mathe doof zu finden, oder wenn es klar ist, dass du nicht gut in Mathe bist, dann kannst du, wenn du so lernst, wie viel lernt man dann halt wirklich,
Ja,
ne? Und
ja, ja.
deswegen ist halt Bewusstsein wieder so wichtig, dass du das halt mitkriegst, diese Gedanken, und die vielleicht dann auch reflektieren kannst, und feststellen kannst, welchen Effekt so ein Gedanke auf dich und dein Lernen hat in dem Moment. Und dann halt eben viel befreiter auch reingehen kannst in Prüfungen. Und es muss ja auch nicht immer die 1-0 sein, wie ich jetzt eben in dieser Geschichte gesagt habe. Ist ja auch die Frage, ob du überhaupt wie toll dein Abschluss überhaupt sein muss und wie wichtig das ist, was dann deine Bachelornote ist. sondern ja, geh halt auch mit den Noten, die dir wichtig sind. Und wenn du nicht so viel Zeit hast zu lernen, weil du irgendwie noch zwei Jobs hast, weil du anders dein Studium nicht bezahlen hast, dann geht es halt darum, so zu lernen, dass du halt eben bestehst und irgendwie
durchkommst.
weiterkommst. Oder
Ja.
es kann auch sein, dass du dann halt mal das Studium noch wechselst oder abbrichst und so. Und das halt alles nicht so eng zu sehen. Und es gibt Leute, die wechseln noch im 9. Semester Jura auf einmal auf Afrika-Studien, weil die merken, das mit Jura ist nichts. Und das ist vollkommen in Ordnung. So, das Leben ist nicht linear. Das muss nicht das eine aufs andere und perfekt durchgetaktet sein. Kumpel, guter Kumpel von mir mit total durcheinanderem Lebenlauf hat gerade so einen coolen Job bekommen, der ihm so viel Bock macht, einfach weil das gematcht hat. Und selbst wenn man dann mal keinen Job hat, dann kann das ja auch wieder eine lehrreiche Phase sein. Wenn der Alex neben mir sagt, dass die Depression ein Geschenk für ihn war und eine super lehrreiche Phase, dann ist es wahrscheinlich auch, kann auch eine kurze Phase der Arbeitslosigkeit oder des Taxifahrens auch hilfreich sein fürs Leben, wenn ich nicht im Widerstand bin, sondern einfach akzeptiere, dass es jetzt so ist und mich gleichzeitig frage, was ich als nächstes tun kann. Oh, ich finde, das nimmt so den Druck raus aus allem. Einfach mit Freude am Lernen, da muss ich auch an unsere Grundhaltung, die wir oft besprechen, nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung geben, sondern der Handlung selbst. Also einfach dein Bestes geben, sowohl beim Lernen als auch am Tag der Prüfung. Und was dann passiert, kannst du abgeben, weil du es eh nicht ganz kontrollieren kannst. Und ob das dann gut für dich ist, dass du die 1-0 hast, oder ob das vielleicht auch gut ist, irgendwo durchzufallen, wirst du sowieso nie zu 100% wissen. Und das kann einfach komplett entspannen und zu einem viel gütigerem Selbstbild führen auch.
Ich hätte da mal eine Nachfrage an der Stelle, weil du hast ja eben auch dieses Beispiel genannt, Jura studieren und dann doch, was, Afrika, was war das?
Afrika-Studien.
Afrika studieren. Aber guck mal, was dann auch, und da können wir vielleicht auch mal ein paar Gedanken zum Umgang damit geben, die Stimmen, die dann von außen kommen. Also auch gerade die Eltern, die einem dann vielleicht im Nacken sitzen oder die Mitstudierenden, Mitschüler, die dann sagen, was, glaubst du, das ist wirklich eine gute Idee? Und du hast doch jetzt schon 2 Jahre da rein investiert und du bist doch jetzt schon so weit gekommen. Warum willst du das denn jetzt alles wegschmeißen? Und du warst dir doch sicher, dass du das. Und das ist natürlich auch so ein Faktor, der da mit reinkommt, auf den man selbst keinen Einfluss hat. Wie geht man damit um? Also ich kann dir jetzt auch nicht pauschal sagen, schlag alle guten Ratschläge in den Wind, die du von außen bekommst. Das wäre auch nicht der richtige Umgang. Aber wie merkt man denn, dass oder wo ist es festzumachen, dass die eigene Stimme jetzt die richtige ist und man die guten Ratschläge von Mama und Papa mal in den Wind schlägt und jetzt trotz aller Unvernunft haben wir oder Vernunft haben wir auch schon Folgen in den Gleichmutproben drüber gemacht zum Thema Vernunft und Unvernunft, das über Bord schmeißen und einen völlig neuen Kurs eingehen gegen den Widerstand von außen. Kommen vielleicht noch die Professoren, Professorinnen und sagen, du warst doch jetzt hier schon auf dem Kurs und so. Wie macht man das?
Ja, ich glaube, also pauschal habe ich da leider jetzt auch nicht die Lösung für alles. Ich glaube, das ist immer situationsabhängig. Und ich glaube, wenn man so das Gefühl hat, so es ist jetzt noch eine Prüfung oder es ist wirklich jetzt mal 3 Monate reinhauen, dann habe ich den Abschluss, dann kann ich immer noch was anderes machen. Das muss man selber so ein bisschen abwägen, wann der Moment ist, wo du sagst, nee, komm, ich mache jetzt schon seit 2 Jahren leide ich schon und ich denke immer, komm, ist nur noch kurz und es hört nicht auf und auch jetzt ist noch kein Ende in Sicht. So, muss ich das wirklich durchziehen? Will ich das hier überhaupt? Wie wichtig ist das? Also da wirklich reinzuspüren. Also ich finde manchmal ein bisschen durchzuziehen, wenn es wirklich nur noch eine Prüfung ist und man muss sich jetzt dann nur aus Faulheit da dann abzubrechen, so kurz vorher, kann auch das Richtige sein. Und wenn man sich so entschieden hat, niemals bereuen, weil auch
Das
das
hilft
ist
nicht.
strong
Ja.
und hilft auch nichts. Aber so wenn du noch drin bist und noch, weil es bringt ja auch nichts, dich in ein komplettes Burnout reinzustudieren.
Ja.
Das hilft dir halt auch nichts. Auch das kann dann rückblickend wieder eine Chance
Ja.
sein. Aber wenn du es vermeiden kannst, brauchst du dieses Learning nicht in deinem Leben. Geht sicherlich auch ohne gut. Und dann einfach reinzuspüren, genauso wie man ja an der Beziehung auch dem vielleicht nochmal eine Chance gibt und sagt, komm, es kriselt zwar gerade, aber lass doch nochmal sprechen, lass doch vielleicht mal zu ein paar Therapeuten gehen, lass doch mal gucken, ob wir, komm mal, wir mögen es doch eigentlich, lass doch mal gucken, ob wir das weitermachen können. Und irgendwann ist vielleicht einfach der Moment, wo man sagt, komm, das passt einfach nicht, lass einen Schlussstrich ziehen und nicht ewig dann in so einer Beziehung drin hängen, über Jahre und Jahrzehnte, einfach weil man den Absprung nicht schafft. Und das gilt halt auch für ein Studium, es gilt auch für einen Job. Und da finde ich, hilft ja auch so ein bisschen Love it, change it, leave it, immer so als Schablone, schaffe ich es irgendwie. Also Akzeptanz ist bei mir in dem Modell Love it ja sowieso die Grundhaltung von allem. Erstmal, was ist, ist. Und dann kann ich mich aber fragen, kann ich was verändern? Kann ich das Studium vielleicht langsamer angehen? Kann ich meine Haltung zum Studium verändern? Kann ich irgendwie irgendwie was anderes machen. Und wenn das alles auf Dauer nicht geht und wirklich kein Ende in Sicht ist, dann halt auch mutig zu sagen, leave it, und sich dann die Sorgen des Umfelds auf jeden Fall kommen werden, dann irgendwann zu sagen, ja, das ist jetzt meine Entscheidung und ich ziehe durch, Leute.
Ja.
Und es gibt immer noch, übrigens auch, soll an der Stelle auch gesagt sein, es gibt viele tolle Angebote von allen Unis für Studienberatung, da arbeitet die Bella ja auch. Das heißt, da kann man sich beraten lassen, wie geht es jetzt weiter, was sind die Schritte, und auch da helfen die auch gerne bei Entscheidungen, wenn man selber festhängt, jemand Unabhängiges hilft dir, dann die Entscheidung zu treffen, brichst du ab, wechselst du nochmal den Studiengang.
Zeigen vielleicht auch Alternativen auf die du noch gar nicht selbst gekommen
Genau,
bist.
vielleicht kann man das ja irgendwie kombinieren und so. Also das ist auch nochmal ein guter Weg.
Total. Mir hat es übrigens total geholfen, mich sorgfältig im Vorfeld zu informieren, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, mich hat das geprägt, diese jahrelange Orientierungslosigkeit. Und bei mir war es tatsächlich ein Gang zum Arbeitsamt, also eine ganz klassische, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, die Berufsausbildungszentrum nannte sich das
Ja,
damals.
doch, glaub schon.
Weiß nicht, ob es das noch gibt. Und da bin ich mal fast verzweifelt hingegangen, hatte da aber eine sehr, sehr nette Dame, die mich damals beraten hat, die sich mal so angehört hat, was mache ich denn so in meiner Freizeit, was habe ich denn so für Interessen? Und die, in dem Gespräch, die hat mich eigentlich erst darauf gebracht, über ein Studium nachzudenken. Vorher war das Thema Studium für mich gar nicht existent. Aber sie hat zu mir gesagt, naja, Sie haben ja jetzt Abitur. Sie arbeiten hier, oder vielleicht war das damals auch noch du, weiß nicht, ich war ja noch ziemlich jung, machst hier Musik, arbeitest kreativ, machst hier mit Photoshop und so. Es gibt Studiengänge in dem Bereich. Und das wusste ich halt gar nicht zu diesem Zeitpunkt, weil ich mich einfach fucking noch nie damit beschäftigt hatte. Und dann weiß ich noch, es gab einfach drei Probelesungen, und das möchte ich gerne als Tipp mitgeben.
Vorlesungen wahrscheinlich.
Probevorlesungen, genau. Ach, Lesungen habe ich gesagt. Probevorlesungen, wo man einfach die Möglichkeit hat, sich mal reinzusetzen, sich mit der Thematik mal. Natürlich ist es nur so ein kleiner Ausschnitt, aber das ist schon mal besser als nichts vorher, wo man mal so reinspüren kann. Und bei mir war das so, es gab drei Probevorlesungen. Einmal war das Medienwirtschaft, hat sie mir empfohlen. Medientechnik hat sie mir empfohlen und Mediendesign. Das waren drei Probevorlesungen an drei verschiedenen Tagen. Und ich hole jetzt ein bisschen aus, weil ich den Prozess da ganz interessant fand. Also ich hatte so ein ganz okay Abi gehabt. Das war jetzt nicht überragend, aber es war jetzt auch nicht schlecht gewesen. Und ich bin am ersten Tag war Vorlesung gewesen, Medientechnik. Und man musste nach Wiesbaden fahren. Das war natürlich auch immer mit so ein bisschen Aufwand verbunden. Ne? Parkplatz finden, hinlaufen und so weiter. Richtige Räume finden, kennst dich nicht aus und so. Ist schon für mich auch raus aus der Komfortzone. Dann saß ich in diesem Raum. Da waren außer mir noch so ungefähr 9 Jungs, also auch kein Mädel, sehr wenig Leute irgendwie. Und der damalige Prof kam eben rein, wortlos, und hat so einen Regiestuhl an die Tafel gemalt. Und hat uns dann so angeguckt, hat auf diesen Regiestuhl gezeigt und hat den so fett durchgestrichen. Und dann eröffnete er damit, das machen Sie hier nicht, sagte er. Und ich, also rückblickend fand, das war erstmal sehr ernüchternd, aber rückblickend fand ich das gut, weil es war, glaube ich, bei ihm das Problem, dass viele Leute mit so einem kreativen Ansatz in dieses Studienfach rein wollten und die dann sehr ernüchternd sehr schnell wieder rausgeflogen sind, weil Medientechnik sich halt vor allen Dingen mit Mathematik und Physik beschäftigt. Und das waren zwei Fächer, die so überhaupt gar nicht zu mir passen. Jetzt mal von dem Medieninteresse abgesehen. Also da war klar, das wird nicht mein Studium. Am zweiten Tag war es Medienwirtschaft. Das war für mich eigentlich ideal, weil ich ein Wirtschaftsabi gemacht hatte. Also ich hatte sehr viel VWL, BWL Background gehabt und halt das Medienthema, was mich interessiert hat. Das fand ich schon spannend, weil das setzte sich auch dann zusammen aus Medientechnik, Medienwirtschaft und Mediendesign. Hatte aber damals einen NC, soweit ich mich entsinne, von sage und schreibe 1,0. Kann man sich das vorstellen? Warum? Weil dieser Studiengang damals überragend überlaufen war. Es war damals alles ganz neu und alle wollten irgendwie in die Medienwelt irgendwas mit Medien. Das war total hip und gehypt und die hatten so viele Anfragen, deswegen haben die einen gigantischen NC hochgesetzt. Der war für mich, ich weiß nicht, wie viel Wartesemester, Jahre ich da gehabt hätte. Also auch das wieder sehr ernüchternd rausgegangen, auch mit einer gewissen Enttäuschung. Und da hatte ich schon so das Gefühl, ey, jetzt war ich hier 2 Tage. Bin zweimal sehr ernüchternd hier raus. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, morgen nochmal hierher zu fahren. Und hier kommt das wichtige Learning. An so einem Punkt auch mal nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach mal Arschbacken zusammenpetzen und sagen, ich habe jetzt die Chance, ich habe jetzt zweimal eine schlechte Erfahrung gemacht, aber morgen habe ich nochmal die Chance, ich gehe da einfach nochmal hin. Und Gott sei Dank bin ich nochmal hingegangen, weil die dritte Vorlesung, Probevorlesung war eben Mediendesign und es war von der ersten Minute, ich guck mal, ich kriege jetzt hier schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, Lebenszeuge, die Haare stellen sich auf, weil ich saß da drin und von der ersten Minute ab ist mein Herz aufgegangen, weil das so geil war, was die haben über Typografie, über Grafiken, über Animation, über Farbe, über Werbung, alles Dinge, die mich total begeistert haben und da ging ich raus und hab so, ich möchte das, ich will das. Hasenfuß hier war, gab's natürlich immer, gibt's irgendwelche Haken und Ösen. Es gab einfach nur 13 Studienplätze auf wie viel 100 Bewerber. Und man musste dann so eine Mappe im Vorfeld abgeben, die so ein bisschen kreative Arbeiten von dir beurteilen. Die hat eine Rolle gespielt. Dein Abi-Durchschnitt hat eine Rolle gespielt. Der war jetzt bei mir auch nicht so toll. Haben wir noch ein bisschen Zeit, weil die Geschichte wird noch ein Stück besser. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu halten. Also mein Abi ging so, ich habe diese Mappe abgegeben und ich habe mir wirklich sau viel Mühe gemacht mit dieser Mappe. Ich habe wirklich hart an dieser Mappe gearbeitet und diese Mappe wurde bewertet mit 3,9. Das war die schlechtmöglichste Note, weil mit einer 4,0 wärst du nicht mehr zu den zwei Prüfungstagen für die Zulassung zugelassen worden.
Ja.
Das heißt, ich hatte so ein Naja-Abi und eine 3,9 auf die Mappe und hatte die Möglichkeit, jetzt noch an zwei Prüfungstagen teilzunehmen, wo man so kreative Arbeiten erstellt. Und aus dem allem wird die Gesamtnote ermittelt, die dann darüber entscheidet, ob du einen von diesen fucking 13 Studienplätze bekommst oder nicht. Und meine Chancen waren ja schlecht, weil eine 3,9 auf die Mappe und so eine durchschnittliche Abi-Note. Und da hatte ich auch schon den Punkt, wo ich gedacht habe, sollst du überhaupt noch zu diesen zwei Prüfungstagen hingehen? Lohnt sich das für dich, diesen Aufwand zu machen mit der Ausgangssituation? Und ich bin trotzdem hingegangen und ich hatte, was soll ich sagen, ich hatte zwei Sternstunden an diesen Tagen. Ich habe wirklich gute, kreative Arbeiten abgegeben. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich so einen Studiengang bekomme. Und ein paar Monate später war der Brief da, wo dann drin stand, ich war fest der Annahme, ich habe das Kuvert aufgemacht, war fest hundertprozentig davon überzeugt, dass da jetzt die Absage drin ist. Mhm. Und dann stand da wirklich, sie können sich bis zum Blabla Oktober einschreiben. Mhm. Und ich las das und konnte es überhaupt nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Ich glaube, ich habe sogar damals noch im Sekretariat angerufen und gefragt, ob die sich geirrt haben, so völlig bescheuert, anstatt das Ding einfach abzugeben, weil ich das nicht fassen konnte. Und für mich persönlich war da so ein krasses Learning mit drin, weil das so mehrere Stufen waren, wo ich so kurz davor war aufzugeben, wo ich nicht daran geglaubt habe, dass es wirklich schaffbar ist und wie ich das dann auf magische Art und Weise dann irgendwie doch geschafft habe. Und das war irgendwie schön.
Ja, und das ist vielleicht so der Gegenpunkt zu dem, was wir vorher gesagt haben oder auch eine Anekdote. Das waren ja auch überschaubare Opfer, die du da gebracht hast. Mhm. Einen Tag länger dich da hinsetzen, zu den zwei Tagen, wenn man schon eingeladen ist, halt hinzugehen und sein Bestes zu geben, ist ja was anderes als 4 Jahre lang in einem Studium zu hängen, wo man so Mittelbock hat. Also das heißt, ja, wenn du eh schon da bist, wenn du zur Prüfung angemeldet bist, geh hin, vielleicht so auch. Ne, also selbst wenn du nichts gelernt hast, geh hin, vielleicht.
Geh mal hin. Das war ja auch ein guter Tipp, den du mir mal gegeben hast.
Vortrag. Ja, genau. Alex, egal was, geh einfach mal hin.
Geh hin.
Könnte richtig scheiße werden, aber geh einfach hin. Mach's.
Und das, sehr guter
Tipp. Einfach hinzugehen und dann zu gucken, was passiert, aber nicht vorher schon dann zu sagen, weil ich weiß ja eh, was passiert. Auch so ist das Leben völlig unvorhersehbar und unplanbar. Also kann es auch gerne mal einfach mal drauf ankommen lassen. Keine Garantie, dass es klappt, aber könnte gut gehen und das ist total schön. Vielleicht nochmal zurück zum Studium an sich und auch so ein paar Hacks und das gilt auch für Vortragsvorbereitungen und andere Vorbereitungen auf Performance-Situationen. Was ich leider erst ganz am Ende des Studiums gemacht habe und was für mich persönlich ein kompletter Gamechanger war, war meine Notizen einzusprechen. Damals noch mit Diktiergerät. Mhm. Heute kann man das easy mit dem Handy machen. Und zwar habe ich mir die Sachen halt erstmal rausgeschrieben. Das machen wahrscheinlich die meisten. Aber dann habe ich sie mir entweder selbst erklärt oder einfach die Notizen vorgelesen und in MP3-Dateien zu den verschiedenen Themen gemacht. Und gerade so mündliche Prüfungen und sowas, das hätte ich gerne auch schon im Abi so gemacht. Und das mache ich jetzt auch gerne für Vorträge. Weil das Schöne ist, du musst nicht die ganze Zeit nur bei deinem Schreibtisch sitzen. Du kannst spazieren gehen in die Natur, du kannst beim Zug fahren, beim Auto fahren, beim Fahrradfahren lernen, weil du einfach, und wenn du es einsprichst, passiert schon ganz viel mit
Ja.
dir, also weil du es dann mal ausgesprochen hast,
Nochmal ein anderes
vielleicht erklärt, musst du es dir
Form.
selber erklären, dann
Ja.
hast du einen ganz anderen Zugang dazu. Hängt natürlich immer ein bisschen vom Lehrstoff ab, aber bei ganz vielen Prüfungen und Situationen gibt es die Möglichkeit, das einzusprechen. Ist immer eine kleine Hürde, aber wenn du das hast und du hast die verschiedenen Tracks auf deinem Handy, die du dir dann anhören kannst, dann ja, kannst du einfach in verschiedensten Situationen und du lernen und du hast einfach auch verschiedene, du kannst nicht den ganzen Tag sitzen und irgendwie das immer wieder abschreiben und einfach immer nur lesen. Zum einen geht es nicht so tief und das schafft auch kein Gehirn, das macht dann irgendwann dicht, aber rausgehen in die Natur und dir selber ein bisschen zuhören und was ich dann konkret gemacht habe, ist immer, ich bin Fahrrad gefahren, habe Kopfhörer drin gehabt, habe einen Themenblock mir angehört. Danach habe ich mich hingesetzt mit einem Block und so viel aufgeschrieben von dem, was mir dann noch eingefallen ist. Also direkt aktiv wiederholt. Also hören, irgendwo hinsetzen, draußen auch Block dabei, aufschreiben, was ich mir alles gemerkt habe, die Zusammenhänge aufschreiben, dann vielleicht nochmal anhören, gegenprüfen, was hat gefehlt. Ah ja, stimmt, das war ja nochmal. Und so kannst du.
So identifizierst du auch gut die Lücken, die noch da sind.
Genau, du
Ja.
merkst dann einfach, ah stimmt, das habe ich noch nicht verstanden oder das fehlt mir jetzt, das kann ich gar nicht richtig abrufen oder das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Und das ist einfach so eine angenehme Art zu lernen. Das macht viel mehr Bock, es geht viel tiefer, und es ist ein gutes Sprechtraining auch, das ist selber
Ja.
vorzulesen oder auch vielleicht frei einzusprechen, aber mit Notizen. Und das Gleiche mit Vorträgen, gerade am Anfang meiner Vortragskarriere. Meinen ersten Gedankentankenvortrag habe ich 14 Mal aufgenommen, die Audiospur, und mir immer und dann wieder angehört und dann auch beim Anhören gemerkt, also zum einen ging dadurch der Inhalt tiefer rein, aber dann habe ich auch gemerkt, ah, an der Stelle ist der Übergang noch gar nicht so geil.
Ja.
Oder irgendwie beim Hören habe ich dann, weil ich dann in so einem anderen Modus war, gemerkt,
So
ah,
eine andere Wahrnehmung
der
noch
Teil
mal.
F müsste eigentlich der Teil B sein. Oder ich
Ja.
kann ja da einen Cliffhanger machen, wenn ich am Anfang sage, das sind die drei, oder manchmal sind mir Strukturen komplett neu beim Hören kommen, dann schreibe ich das um, sortiere das neu, spreche es wieder ein, höre es mir neu an, denke, ah ja, ist schon besser, aber vielleicht könnte der Punkt. Und das habe ich 14 Mal gemacht, immer wieder neu. Und dadurch dann so ein richtig gutes Gefühl für den Vortrag gehabt, aber auch viele kreative Ideen entwickelt. Und das Gleiche kannst du auch mit einem Bewerbungsgespräch machen. Schreib dir die Fragen auf, die eventuell kommen können im Bewerbungsgespräch. Tu so, als würdest du mit einer Person dir gegenüber sprechen. Nimm das auf, hör es dir an, hör dir zu und denk, ah, da könnte ich noch das machen. Also dieses sich selbst aufnehmen ist für so viele Dinge im Studium, aber auch allgemein im Leben, in Vorbereitung auf irgendwelche Performance-Situationen, kann ein kompletter Gamechanger sein, wenn man da einen Zugang zu findet. Und ich würde sagen, probier es aus, weil es auch einfach so viel mehr Bock macht, als den ganzen Tag mit dem Hintern auf dem Stuhl zu sitzen. Es ist,
Ja, und dieses
ja.
mit dem Hintern auf dem Stuhl sitzen ist ja dieses klassische Bild vom Lernen, was wir, also es wurde mir ja auch so beigebracht, ne? Wenn du deine Hausaufgaben machst oder dann sitzt du an deinem Schreibtisch und dann ist die Musik aus, weil dann bist du vollkommen konzentriert und so weiter. Das gibt übrigens auch da natürlich völlig unterschiedliche Lerntypen, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Der eine oder die eine findet das als angenehm, wenn im Hintergrund ein bisschen Musik läuft und kann dabei besser flowen und der nächste braucht wieder vollkommene Ruhe. Das muss man dann einfach selbst rausfinden, aber was glaube ich immer funktioniert, ist das, was du schon angesprochen hast. Also mal den Kontext verändern und Bewegung reinbringen. Und dabei wird auch Kreativität ganz oft freigesetzt. Also das merke ich heute noch, wenn ich vor irgendeinem, also als Mediendesigner jetzt, wenn ich bei irgendeinem Webdesign-Projekt vor irgendeinem Code-Problem, technischen Problem stehe, Quellcode, irgendwas ist falsch. Und wenn ich dann die ganze Zeit sitze und in diesem gleichen Kontext auf das gleiche Problem starre, dann löst sich das Problem nicht. Aber sobald ich, also auch nicht Garantie für immer, aber es ist ganz oft so, wenn ich dann mal rausgehe, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, wenn ich eine Runde joggen gehe, irgendwann macht's Klick und dann kommt die Lösung wie durch Zauberhand ganz von selbst, weil das Gehirn einfach andere Impulse von außen bekommt. Also das ist, glaube ich, ein ganz super Tipp und auch letzten Endes ja auch Biohacking-mäßig gesehen ein Tipp, einfach um mittel- und langfristig auch mental und körperlich gesund zu bleiben, immer wieder mal Bewegung damit reinzubringen, auf jeden Fall toll. Und Sonnenlicht weckt dich auf, frische Luft kommt in dein System rein. Also ganz viele Ressourcen werden eben freigesetzt, die du dann eben auch fürs Lernen nutzen kannst.
Und was noch so was anderes ist, ist das, was ich immer so die Vier-Felder-Wirtschaft genannt habe für mich. Ne, also bei einem guten Feld, oder es gab ja die Vierfelderwirtschaft, in dem einen Jahr wird da Gerste angebaut, im nächsten dann aber Kartoffeln und dann Tomaten, weil die alle verschiedene Nährstoffe brauchen, die anderen können sich wieder aufholen. Das, und so hast du länger was von
Und
deinem Feld.
ein Jahr liegt es brach.
Und ein Jahr liegt es dann noch brach, irgendwie, genau. Und so auch mit dem Gehirn zu denken, so wenn du wirklich jetzt in Crunch-Time, in einer Woche ist irgendwie, ist deine Prüfung und du überlegst, wie kann ich jetzt das meiste rausholen? Du den ganzen Tag oder auch im Vortragsvorbereitung, ganzen Tag zur Verfügung, wie kann ich jetzt das meiste rausholen? Und da dann nicht zu denken, oh, ich muss einfach halt so hart wie möglich die ganze Zeit das Gleiche machen und immer wiederholen, sondern eher zu denken, okay, zu welchem Zeitpunkt bin ich am kreativsten am Tag? Zu welchem Zeitpunkt kann ich einfach mir nur stupide was anhören, vielleicht wieder, vielleicht auch einen Podcast zu dem Thema? Zu welchem Zeitpunkt will ich was Neues lernen? Zu welchem Zeitpunkt schaffe ich es vielleicht, was nochmal neu abzuschreiben und schön zu machen? Zu welchem Zeitpunkt schaffe ich es, ein Buch zu lesen? Und das aber zu variieren. Also sagen, ich persönlich bin so vormittags zwischen, sagen wir, 9:30 Uhr und 11:30 Uhr am produktivsten. In der Zeit mache ich was, was mich am meisten Energie kostet. Rausschreiben, irgendwie Gedanken strukturieren, kreativ sein, was Neues machen. Dann mache ich eine Mittagspause und am Nachmittag wiederhole ich was. Hör mir einfach nur was an. Da bin ich eh platt, da mache ich mal 2 Stunden das. Und dann kommt vielleicht abends nochmal eine Phase, wo ich dann sage, okay, da schreibe ich nochmal was raus. Und das so sinnvoll zu kombinieren, sich selber zu kennen, aber nicht das Gefühl zu haben, ich muss einfach die ganze Zeit das Gleiche machen. Und wenn jetzt, oder auch so zu denken, ich muss jetzt erstmal alles rausschreiben und dann kann ich anfangen, das zu lernen. Das braucht aber ganz verschiedene Areale. Warum nicht direkt rausschreiben, lernen? Weil dann kannst du viel mehr in kürzer Zeit schaffen, als wenn du nur stupide die ganze Zeit die gleiche Aufgabe machst, die immer
Ja,
die gleiche
und die dich auch noch
Gehirn,
nervt
die dich dann
dabei.
super nervt, weil du
Ja.
bist nur am Rausschreiben die ganze Zeit. Oh, was? Es gibt noch
Und
so
denkst du,
viel.
musst das erstmal hinter dich bringen, bevor du dann
Genau,
das
und das
machst,
ist
ja.
einfach Quatsch. Da kann man viel kreativer sein und kann dann einfach schon Sachen zwischendrin auch machen, die schon Bock machen. Dann einfach zwischendrin einen Podcast hören zum Thema, der irgendwie cool ist, wenn du nicht mehr kannst. Und das auch manchmal, wenn du noch genügend Zeit hast, das hilft mir beim Buchschreiben extrem, anzuerkennen, heute ist einfach nicht der Tag. Und dann nicht die ganze Zeit so halbärschig da weiterzumachen,
Und sich
sondern,
durchzuquälen.
genau, sondern dann einfach auch mal zu sagen, so, es ist 14:30 Uhr, ich habe jetzt wirklich probiert, heute ist es so zäh, ich komme nicht vorwärts, ich habe noch genügend Zeit, ich mache jetzt Feierabend, mache was Schönes, genieße den Tag, bringt jetzt heute einfach nichts. Und dann kommt ein anderer Tag, wo du so on fire bist, wo das gleiche Problem, wo du jetzt seit Stunden dranhängst, in einer halben Stunde weg ist, einfach weil dein Gehirn halt gescheit funktioniert. Und da so ein Gespür für sich zu haben und rechtzeitig auch mal zu sagen, komm, genau, entweder ob das ein konkretes Problem ist, wie du gerade mit deinem Code, oder ob es halt die Hausarbeit an sich ist, einfach zu sagen, so, ich mache jetzt was ganz anderes und vielleicht mache ich sogar einfach Pause, fahre ins Freibad, weil auch das ist wichtig. Einfach, dass du am Ende, wenn dann die Prüfung ist, wenn du komplett übernächtigt und überarbeitet in die Prüfung kommst, wirst du
Und voll im
30%
Druck.
deines Wissens überhaupt gar nicht abrufen können.
Ja.
Da ist manchmal dann so ein Besuch im Freibad mehr wert als die 3 Stunden, wo du mit 5% Gehirnkapazität noch irgendwie versuchst, was da reinzupressen.
Ja, total. Das wäre übrigens auch ein Tipp gewesen, den ich früher gerne gehabt hätte, weil ich habe mich dann oft halbherzig so da durchgequält, habe weder richtig gelernt, noch habe ich mich
Ach,
richtig
diese Pause
erholt,
mal,
sondern
ja.
immer so zwischen den Stühlen.
Und dann abgelenkt auf Social
Und
Media
es hat
ständig,
sich,
also das
genau, und das
damals
hat sich
nicht, aber
immer
ja.
scheiße an. Ja, dann lief halt der Fernseher oder du hast halt
Ja.
mit dem Kumpel telefoniert oder was auch
Ja.
immer. Und da vielleicht auch konkrete Zeiten festlegen. Also
Ja.
auch wirklich sagen, jetzt für 30 Minuten oder für 40 Minuten oder für 50 Minuten widme ich mich dieser einen Aufgabe. Und heute, also das war früher ja nicht so ein Thema, aber heute habt ihr ja die große Herausforderung der Ablenkung. Ne? Das Smartphone liegt immer nebendran, irgendwelche Messenger, irgendwo vibriert es, irgendwo piepst. Also ständig irgendwo Signale, die vielleicht auch persönlich wichtig sind oder so. Aber um da einen ganz konservativen Lerntipp rauszuhauen, für diese Phase, die du dir da zeitlich definierst, und seien es auch nur 30 Minuten, stell mal alle möglichen Ablenkungen ab. Handy
Ja.
auch wirklich weg vom Tisch oder ganz raus aus dem
Ja.
Raum. Alles, was dich ablenken kann, alles, was piepst, alles, was vibriert, alles, was deine Aufmerksamkeit auf sich oder wegziehen kann von deiner aktuellen Aufgabe, wirklich mal eliminieren und dich voll und ganz auf diese eine Aufgabe einlassen. Und dann, Biohacker sprechen da gerne von dem Deep Work-Zustand, also so richtig so in den Tunnel rein, wo du nur, wo du vollkommen in dieser Aufgabe drin bist. Auch so geistig. Und das ist das, was man auch gerne als Flow bezeichnet. Da geht die Zeit wirklich dann auch schnell vorbei, wenn du in diesen Flow reinkommst. Gibt auch diese Zeitabschnitte, wo du es nicht schaffst, in den Flow reinzukommen. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber dann hast du zumindest alles in der Vorbereitung probiert, um da jetzt das Beste aus dieser Lernphase rauszuholen. Und dann wird so eine Lernphase in vielen Fällen auch einfach viel produktiver. Und dieses produktive Gefühl, das macht uns ja dann auch wieder zufrieden und glücklich. Und das ist das Gegenteil von dieser Frustration, die man hat, wenn man so zwischen den Stühlen, hier mal so ein bisschen und da dann aber wieder auf WhatsApp oder auf TikTok irgendwas anderes gemacht und dann wieder versucht zurück, sich wieder neu reinzudenken. Aber du hast schon wieder völlig den Kontext verloren. Und das ist ein quälendes Gefühl. Und dann dauert das alles viel, viel länger. Fühlt sich viel schlimmer an und du hast abends vielleicht so das Gefühl, oh, scheiße irgendwie und das frustriert dann auch auf Dauer.
Ja, also das finde ich auch. Ich habe mein komplettes Buch mit 52:17 geschrieben, also immer 52 Minuten Blöcke. Das hat für mich sehr gut funktioniert. An Tagen, wo ich nicht so fit war, habe ich auch mal nur dann 26 Minuten gemacht, kurze Pause und nochmal 26 Minuten. Aber sich da wirklich richtig einen Timer zu stellen, hilft mir extrem, das wirklich aufzuschalten und die Zeit geht runter. Und das ist dann wirklich überschaubar. Also dann finde ich, wenn man so weiß, okay, in 50 Minuten darf ich wieder mich ablenken lassen, kann ich aufstehen, da kann ich rausgehen, da habe ich eine Pause. Das ist viel für mich, und das könnt ihr auch mal ausprobieren, so viel überschaubarer, als wenn ich denke, boah, die nächsten 5 Stunden muss ich jetzt hier an dem Ding sitzen. Fuck, ist das lang. Und
Dann
irgendwie,
ist die Hürde so
ja, und wenn du
groß.
52 Minuten machst, da ist schon nach 10 Minuten steht da 42, da
Ja,
steht da ganz
ist
schnell noch
machbar.
20 und dann sagst du, komm.
Ja.
Und dann wirklich, ja, also dann konsequent auch Pausen machen, das auch nochmal betonen, halt, dass Pausen zwischendrin einfach so wichtig sind und auch einfach gucken, wie viel kann ich denn pro Tag sinnvoll machen. Und wenn du 5 mal 52 Minuten richtig konsequent, also wirklich die 52 Minuten was gemacht hast, ist das wahnsinnig
Das ist
viel.
viel,
Das
wahnsinnig
ist
viel, ja.
wirklich, das kann schon Tageswerk sein. Da hast du richtig viel Zeit noch zu chillen, weil du einfach so effizient gearbeitet hast, während wenn du 9 oder 10 Stunden in diesem Halbarschmodus von immer in der Pause und nicht und wieder zum Kühlschrank aufstehen, wieder hinsetzen und ach ja und ach Gott, ist noch lange hin, scheiße. Und dann sind 10 Stunden um und hast wahrscheinlich nicht mal die Hälfte geschafft im Vergleich zu 5 mal 52 Minuten.
Ja, total. Und auch das ist wieder Lerntyp abhängig. Sowas kann man natürlich auch zu zweit, zu dritt oder in der Gruppe machen. Da ist natürlich immer die Gefahr, dass dann da doch so ein bisschen Party on ist und man sich gegenseitig ablenkt. Aber wenn man natürlich solche Phasen zusammen dann auch noch hinkriegt in so einem Flow-Zustand, dann hat man natürlich auch das schöne Gefühl, dass man da jetzt nicht so alleine ist, sondern das ist so geteiltes Leid ist halbes Leid, so nach dem Motto. Oder in dem Fall geteiltes Glück ist doppeltes Glück in dem Fall, je nachdem, wie man drauf gucken will. Aber es kann einem natürlich dann auch inspirieren, sowas zusammen zu machen. Ja. Schlaf finde ich noch auch eine ganz wichtige Sache. Das wird ja bei uns auch immer gerne unterschätzt oder nicht wertgeschätzt oder die Party ist dann doch wichtiger oder der neue Kinofilm oder die neue Serie. Und das ist natürlich im heutigen Zeitalter auch noch viel krasser, als es bei mir damals war, als Schüler oder Stirner. Wir hatten natürlich auch schon Filme, aber da war das noch VHS-Videokassette. Da
Ja, die
mussten wir
war
in
dann
die
irgendwann auch vorbei.
Videothek fahren. Das war dann auch irgendwann mal vorbei. Ja, heute hast du halt Streaming-Dienste, Serienmarathon mit geilen Cliffhangern, die dich immer versuchen, irgendwie auch an der Stange zu halten. Und da wirklich auch so eine Eigendisziplin zu entwickeln und zu sagen, ja, ich gönne mir jetzt meine Medienzeit, meine 30, 40, 50 Minuten abends, aber dann mache ich auch wirklich aus und vielleicht in Vorbereitung auf einen guten und tiefen Schlaf dann auch noch mal eine Pause machen zwischen dem letzten Medienkonsum und ins Bett gehen, um so ein bisschen System runterzukommen. Ne, ihr habt vielleicht auch schon mal von dem blauen Licht gehört, was die ganzen Geräte ausstrahlen und dieses blaue Licht hat eben Einfluss auf unsere Schlafhormonproduktion. Das heißt, wenn wir da noch bis spät nachts in irgendwelche Monitore reingucken, dann ist die Chance relativ hoch für einen sehr unruhigen oder flachen Schlaf, während wenn wir diesem Hormon Melatonin eben die Chance geben zu produzieren, also unser Schlafhormon, dann ist die Chance, dass wir eine gute Tiefschlafphase und damit eben auch einen erholsameren Schlaf und damit eben auch produktiver und wacher am nächsten Tag und leistungsfähiger sind und damit eben auch ein Stück leichter durchs Leben gehen, ist einfach höher. Ist auch keine Garantie. Ich habe das auch alles, verfolge das alles, was ich hier sage, selbst auch schon seit vielen, vielen Jahren. Hat sich bei mir sehr, sehr vieles drastisch verbessert. Aber es ist eben auch keine Garantie. Es gibt auch heute noch Nächte, wo man mal schlecht schläft oder schlecht träumt oder am nächsten Tag zwischen den Seilen hängt. Aber auch das alles gilt es dann anzuerkennen und zu akzeptieren. Aber das wird halt gerade, na, wenn man jung ist, in Studien, Party on und so weiter, kommt es manchmal ein bisschen sehr zu kurz. Wir wollen euch jetzt auch nicht von allen euren Partys und sonstigen Studierenden-Experience abhalten,
Ja.
aber vielleicht so ein Gleichgewicht finden, was das
Ja.
geht. Weil wenn man nur feiert, ist es halt auch schwierig, irgendwie da ein vernünftiges Studium auf die Beine zu kriegen.
Ich finde auch noch wichtig, du hast so schön gesagt, zwischen den Seilen oder in den Stühlen dann,
In
ne?
den Stühlen,
In
habe
den
ich
Stühlen?
gesagt.
Nee, du hast zwischen den Seilen, hast du gesagt, wenn man da zwischen den Seilen
Na,
hängt.
in den Seilen wollte ich
Ja,
eigentlich sagen,
genau.
zwischen den Stühlen.
Wenn man in den Seilen,
Oder
zwischen
in
den
den
Seilen hängt oder in den Stühlen,
Stühlen.
dann ja, total. Und genau, also ich will auch, ich habe beim Studium sehr, sehr viel gefeiert, ich würde sagen auch zu viel. Und was für einen Einfluss das hat, also der schlechte Schlaf kombiniert dann noch mit Alkohol und Hangover, auch auf
Ganz wichtiges Thema,
Sorgen und Düsternis auch. Also
ja.
wenn du eh schon zu Sorgen und Grübeln neigst, und dann ist ja ein bisschen unsere gesellschaftliche Erzählung, ja, wenn man Sorgen hat, dann muss man die ertränken und, ne, und dann geht man feiern und
Eine
dann
gute
vergisst man
Zeit und
das mal.
dann, ja.
So, und das stimmt für den Abend, aber das kommt doppelt zurück, als Bumerang. Und da das mal zu machen, aber nicht zu übertreiben, vor allem wenn man eh schon zu Sorgen neigt, und Angst hat, also wenn es um Lernen und Freude an Vorlesungen und auch Freude am Lernen geht, ist, würde ich sagen, guter Schlaf echt nicht zu unterschätzen, weil alles geht einfach so viel leichter. Deswegen da so die Nächte durchzulernen, nur um das irgendwie hinzubekommen, wenn man dann 3 Tage platt ist, klappt auch nur bedingt. Also das kann man mal als Notfalllösung machen, aber an sich genügend Schlaf zu bekommen, dann lieber am nächsten Tag frisch ans Werk, und dann reingehen. Ich hatte Leute, die haben zum Teil die Nacht durchgelernt von einer Klausur. Adrenalin regelt da auch manchmal, da muss man sich selber gut kennen, aber wenn man dann in den Panikmode kommt, übernächtigt, das ist schon ganz anders, als wenn du ausgeschlafen dahin kommst, und einfach, ja, gleichmütig dem begegnest. Ja,
Ja.
ich würde sagen, das vielleicht mal soweit als Lifehacks, die wir jetzt
Ja.
nochmal so hatten, so rund zum Thema Prüfungen, Umgang damit. Ich glaube, so die allgemeine Grundhaltung ist einfach nicht so schwer zu sehen und so zu tun, als würde jetzt dein komplettes Leben entschieden, das loszulassen, zu vertrauen in dich und das Leben, dass egal was passiert, du wirst nie wissen, ob es gut oder schlecht war, weil du nie weißt, was passiert wäre, wenn du das Prüfung gut gehabt hast. Kann sein, dass du wichtige Freunde in deinem Leben nur darüber kennenlernst, Partnerin, Partner, dass du einen Weg einschlägst, der dir so viel Freude bereitet, weil irgendwas katastrophal schief geht. Deswegen ist, finde ich, die allerwichtigste Message von allem: Lass dich nicht verrückt machen, gib dein Bestes, auch weil es einfach mehr Bock macht.
Ja, leichter ist, ja.
Kultiviert einfach eine Freude am Lernen. Ich suche auch nicht immer nach dem Sinn im Studium. Es gibt einfach Dinge, wenn die da auf deinem Lehrplan stehen, dann mach sie halt einfach. Und mach nicht den Alex in der Hauptschule, wo du dir durch den Widerstand gegen das Thema oder dem, oh, ist doch alles sinnlos und scheiße und warum muss ich das überhaupt lernen? Wenn so Gedanken kommen, dürfen die sein, darf man auch wahrnehmen, man darf auch die Frustration wahrnehmen, wenn man eine schlechte Note sieht.
Und auch die akzeptieren, dass die da ist.
Auch
Ja.
die
Aber
akzeptieren
die
und
halt
dann
nicht
halt nicht
komplett
darin
glauben.
verlieren und nicht glauben.
Ja.
Ja, das wäre vielleicht das, was wir zu sagen haben zum Thema Gleichmut im Studium, oder?
Ja, vielleicht noch ein allerletzter Tipp, der ganz neu in mein Leben kam, der mir aber gerade wahnsinnig beim Buchhelfen schreibt und den ich von deiner lieben Partnerin Bella bekommen habe, oder warst du es? Study with me auf
Ah ja,
YouTube. Auch
Bella.
irgendwie geil. YouTube gab es ja zu meinen Zeiten, gab es ja kein YouTube, aber heute kann ich das auch nutzen. Gibt Study with me Videoclips auf YouTube, wo irgendjemand einfach arbeitet und auch mit diesen verschiedenen Zeiteinheiten. Da gibt es auch unterschiedliche. Ich arbeite da immer gerne mit jemand in Singapur zusammen mit Blick auf den Fluss. Und da sind eben diese Zeileneinheiten vorgegeben, da läuft so ein bisschen Hintergrundmusik und man hat so irgendwie virtuell das Thema, dass man in so einem
Zusammen.
Co-Working
Ohne
Space
dass man sich
zusammen, ohne dass man sich verquatscht,
verquatscht.
weil
Ohne
der
den
redet nichts,
Nachteil.
der
Ja.
redet nichts, der Typ oder wer da auch immer sitzt. Man sieht irgendwie nur Hände am Laptop arbeiten, aber man hat so also auf magische Art und Weise irgendwie so das Gefühl, man arbeitet zusammen und der arbeitet oder die arbeitet und dann arbeite ich eben auch. Das hilft mir gerade beim Buchschreiben enorm. Also
Ja.
auch vielleicht nochmal ein schöner
Nice.
Tipp.
Cool.
Yes, ihr Lieben. Ey, habt Spaß einfach an dem, was ihr macht.
Ja,
Ja.
kann die geilste Zeit eures Lebens sein,
Ja,
wenn
also
ihr es erlaubt.
das ist vielleicht auch noch mal so ein letzter Gedanke. Entschuldigung, wir haben schon über eine Stunde. Aber mein Studium hat mir tatsächlich auch sehr viel Freude gemacht, weil es mich inhaltlich auch interessiert hat. Also auch das, ne, etwas studieren um des Studierens willen ist vielleicht auch nicht immer der beste Ansatz, sondern mir hat wirklich unglaublich viel im Studium sehr, sehr viel Freude gemacht, weil es sehr praxisorientiert war. Wir haben sehr viel experimentieren dürfen im Bereich Medien und das hat sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Und das wäre wirklich schade gewesen, wenn ich diese Zeit nicht erlebt hätte.
Ja, schön. Cool, dann spielen wir noch eine Mini-Runde Handpan.
Ach ja.
Standesgemäß,
Yes.
wie es sich gehört. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und natürlich gelten alle unsere Folgen auch zum Thema Studium. Kann man alles darauf übertragen, alle anderen Themen in den
Yes.
anderen Folgen.
Verhältnisse. Ich glaube, meinen einen Button hätte ich gerne gespielt, kam ich gar nicht dran. Macht ja nichts. Improvisieren. Wie im Leben manchmal. Danke fürs Zuhören. Gute Zeit für euch. Ciao.
Tschüss.